bist mein Rückenwind. Halleluja. Ich weiß nicht, ob du schon mal gesegelt hast, aber manchmal muss man gegen den Strom segeln und da muss man die Segel kreuzen und man kann gegen den Sturm auch segeln. Herr, du bist mein Rückenwind. Mein Thema heute ist Glaubensprüfungen. Glaubensprüfungen machen uns stark. Glaubensprüfungen gehören zum Leben. Die werden einem nicht erspart. Glaubensprüfungen muss jeder durchmachen. Wer was für ein Leben zu was bringen möchte, muss Prüfungen bestehen. Und je mehr Prüfungen du hast, desto höher, desto schneller kommst du auf vorwärts. So, auch in der Schule, auch im Leben. Also immer Test, Test, Test. Und lerne und lerne und lerne. Das sind also diese Aufgaben, vor denen wir ständig gestellt werden. Ich lade dich ganz herzlich ein im Monat Juni. Wir werden prophetische Themen betrachten. Europa ist sehr aktuell, dieses Thema. Europa und der Antichrist, Deutschland, eine biblische Prophetie. Syrien, was hat das auf sich? Gog und Magog, China ist im Kommen. Die gelbe Gefahr, von dem hat Bismarck gesprochen. So, die ist schon fast bei uns angekommen. Und die ganze Endzeitversuchung, also das werden Themen sein, die mich hier beschäftigen. Erstens, was mich selber interessieren. Und dann möchte ich das auch weiterbringen und weiter verkündigen und weiter den Menschen sagen. Also es ist Zeit, wach auf, ruft uns die Stimme. Das ist also, was die Botschaft mich bewegt. Also wir sollen die Zeichen der Zeit erkennen. Es ist später, als du denkst. Es ist später, sogar bei Christen fängt es an. Das Gericht fängt am Hause Gottes an. Wir denken nur bei der Welt draußen, die werden gerichtet. Nein, die Christen, die werden als erstes drangenommen zur Prüfung. Glaubensprüfungen, die machen uns stark. Wir müssen uns ständig bewähren. Das ist das Thema unseres Lebens. Also ich muss mich behaupten, ich muss mich durchsetzen, ich muss mich verwirklichen, ich muss mein Bestes geben. Das ist also das Thema, wo wir drinstehen. Wir machen schwere Zeiten, wir machen kritische Zeiten, wir haben stürmische Zeiten. Wer keinen Sturm erlebt hat, der hat keine Wurzel, keinen Tiefgang. Ohne Stürme gibt es keinen Tiefgang. Sei mal ehrlich, um uns herum wankt alles, wird alles erschüttert. Sogar die Frommen müssen durch die Mühle Gottes gehen. Auch die werden ganz schön hergenommen, die Frommen. Nichts ist mehr so wie früher. Alles um uns herum zerbricht. Alles zittert. Wie geht's weiter? Was passiert als nächstes? Ich weiß, was passiert. Wir werden geschüttelt. Und in der Bibel heißt es einmal von den Jüngern, von den Aposteln, Jesus sagt, Satan begehrt euer und ihr werdet alle gerüttelt und geschüttelt. So, das war kurz vor der Kreuzigung. Alle sind erschüttert gewesen. Wirklich, wir haben doch Jesus vertraut, wir haben doch den Heiland, wir haben den lebendigen Gott und wir müssen all das Negative erleben. Das Negative gehört zum christlichen Leben. Nicht nur Halleluja, Lob und Dank, preis dem Herrn und so weiter, was weiß ich, Wolke Nummer 7 oder rosa-rote Brille. Nein, wir müssen da durch, der Sturm tobt, die Hölle ist los, der Teufel ist los, also wir müssen da durch. Aber wir als Christen bleiben bestehen. Wir haben eine feste Grundlage. Glaubensprüfungen machen uns stark. Ich möchte dich ermutigen, zieh dich warm an, egal was da kommt, egal was da passiert. Die Zeiten sind nicht mehr so, wie sie früher waren. Alles ist durcheinander gewirbelt, alles spielt verrückt. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, auch wir Christen werden nicht verschont, keiner von uns. Glaub doch nicht, wenn du an Jesus glaubst, dass du verschont wirst. Nein, wir müssen durch, aber wir haben die Kraft zu bestehen, zu bewältigen, zu überwinden. Zweifel werden da sein, Verrat wird da sein, Gottlosigkeit wird da sein. All das sind Zeichen der Zeit. Da werden sogar Familien nicht zusammenhalten. Die werden sich gegenseitig verraten. Wenn ich die Bibel lese, der Vater wird den Sohn und der Sohn den Vater und Mutter die Tochter und die Tochter die Mutter verraten. Die werden also durcheinander sein. Da wird einer den anderen verleugnen. Man will damit nichts mehr zu tun haben. Wir werden immer mehr durchleuchtet. Also wenn wir hier die Zeichen der Zeit betrachten, das ist ja schlimm. Man wird manipuliert, man wird bevormundet, man wird unterdrückt, man wird entmündigt. Das alles ist normal. Das ist alles Tagesprogramm, das läuft ab. Die allerwenigsten Menschen haben noch ein solides Fundament, sind noch bodenbeständig, die sind innerlich zerrissen, wenn ich so die Christen anschaue. Weißt du, die behauptet haben, wir, 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 wir. Wo sind sie heute? Frag nicht die Leute, wo sind sie heute? Da kommt nur eine Laus über die Leber und dann sind sie schon nicht mehr da. Die meisten haben keine Orientierung mehr in ihrem geistlichen Leben, wenn du die Leute so anschaust. Also ist sehr traurig in dieser Welt. Und die Bibel spricht von einer weltweiten Versuchung. Und wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch mehr selig werden. Ich habe sogar Probleme. Du hast Probleme. Und du kennst die Bibel, du kennst den Heiland, du kennst den Heiligen, hast den Heiligen Geist und so weiter. Und du hast große Probleme. Weltverschwörer sind am Werk. Die versuchen, jede Lebensbasis irgendwie die von unter den Füßen wegzuziehen. Die Bibel sagt, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Kein Mensch. Wir stehen vor großen Glaubensprüfungen. Das, was du bisher erlebt hast, das war nur Klacks. Das war nur Spaziergang. Ich denke, wir stehen vor großen Dingen, wo wir herausgefordert werden. Wo es an die Substanz geht. Wo also der Druck so stark wird, dass du sagst, Gott, hilf mir. Ich kann es nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr. Du kannst noch so bibeltreu leben, noch so ein gutes, solides Fundament haben und so weiter, da wirst du nicht durchkommen. Wir brauchen etwas Übernatürliches. Deshalb sagt Jesus, ihr sollt Kraft empfangen und meine Zeugen sein, dass ihr euch wirklich euch behaupten könnt. Weißt du, da waren die Nazis, die waren noch Heilige. Also die Nazis würde ich als Heilige bezeichnen. Denn, weißt du, die haben die Leute noch nicht so herausgefordert, wie wir heute in der modernen Zeit herausgefordert werden durch die Technik, durch die Computer, was auch immer ist. Und schau dir die Dinge an. Der Staat benutzt die Kirchen, diese Hure Babylon, wie es die Offenbarung es beschreibt. Die Bischöfe und Priester und Pfarrer und Pastoren sind nützliche Idioten. Entschuldigung, wenn ich so sage, sind es auch. Sie fördern das Negative noch mehr, denn das Verderben geht vom Altar aus, steht in der Bibel. Und sagen auch manche gelehrte und weise Menschen. Wirkliche Glaubensprüfungen, sie kommen. Sie haben die Jünger nicht verschont, sie werden dich und mich nicht verschonen. Wir stehen vor der Kreuzigung. Wir müssen gekreuzigt werden. Und wer das nicht macht, wer das nicht kapiert, wer das nicht begreift, der kommt nicht durch. Was hat der Heiland einmal gesagt? Ihr werdet euch alle an mir ärgern. Und der, der am lautesten schrie, ich nicht, der war der Erste, der gleich dreimal den Herrn verleugnet. Unser lieber Petrus, ich nicht. Sag nicht, ich nicht. Wir werden alle dran kommen. Und alle sind abgehauen, alle sind stiften gegangen, alle haben versagt. Auch der Thomas, verstehst du, der langsamste von allen, die lahme Ente, verstehst du, alle haben versagt. Weißt du, ich nicht, sag nicht, ich nicht. Die Karteichristen, die werden die echten Christen herausfordern, die ganzen Karteileichen, die Namenschristen, die Scheinheiligen, die so fromm waren, immer nur noch in Wolke Nummer 7, die werden uns die größten Probleme bereiten. Ich warne euch. Nehmt euch in Acht vor diesen lauwarmen Christen, Namenschristen, wie die auch immer heißen mögen. Weißt du, die denken, sie verstehen die geistlichen Dinge und haben doch nicht den Heiligen Geist. Sie denken, sie wissen alles. Sie sind schon so lange Christen. Nein, das werden unsere größten Verräter werden eines Tages. Die werden uns in die Pfanne hauen. Die werden uns ja Schwierigkeiten machen, Nöte machen. Jesus wurde gerade in der letzten Stunde seines Lebens im Garten Gethsemane von einem Engel gestärkt. Und der Engel stärkte und sagt, Herr, nimm das. Als er da rang, dein Wille geschehe, Vater, soll ich nicht, was soll ich tun, wie soll ich mich verhalten? Dein Wille geschehe. Und dann stärkte ein Engel Jesus. Und wir brauchen auch in dieser letzten Phase der Weltgeschichte brauchen wir diese Stärkung von oben, dass wir gestärkt werden. Denn ohne ihn können wir gar nichts tun. Schaffen wir es nicht, kommen wir gar nicht durch. In der Familie, in der Ehe, im Geschäft, in der Gemeinde, überall, das verdichtet sich alles. Die Atmosphäre ist verdichtet. Kaum einer schafft es mehr. Der ist abgefallen, der ist gestorben. Und wenn du genau die Leute anguckst, der hat es nicht geschafft. Demas hat die Welt lieb gewonnen in der letzten Phase seines Lebens. Es ist so wichtig, gerade, dass wir stets an dem Herrn uns halten. Herr, wenn du uns nicht hilfst, wir gehen verloren. Wir schlafen alle ein und schau die Jünger an, sie sind alle eingeschlafen, sie waren alle besoffen von diesem süßen Wein beim Abendmahl. Die waren alle betrunken. Und sie sollen ihr Leben nicht nur den Anfang eines christlichen Lebens anschauen, wie einer angefangen hat, mit voller Euphorie, mit voller Enthusiasmus. Nein, schau das Ende an, steht es in der Bibel. Wie enden viele Menschen? Gott will, dass wir gut enden. Nicht als laue und träge und faule und dumme. Gott will, dass wir voller Feuer sind, bis zuletzt brennend im Geist. Schau, wie die Leute enden. Wie so mancher heimgehen. Ach komm, ist doch alles kein Wert. Vergessen wir doch alles. Verstehst du? Und dann gehen sie in die Welt, werden sie lau und träge, machen nur noch Ferien und Urlaub und genießen das Leben. Und dann wachen sie auf, als wenn sie vom Pferd getreten worden wären. In aller Liebe. Schau dir die Ende an, sagt die Bibel. Gott will, dass wir bis zum Schluss tapfer sind, dass wir bis zum Schluss stark sind, dass wir bis zum Schluss die Natur um uns herum, die Welt beherrschen. Gott will, dass wir drüber stehen und nicht nur Versager sind. Schau die Christen an. Mir tun die Christen leid. Die Christen, die ich so im Laufe der Jahre kennengelernt habe, das sind alles Versager. Versagen durch die ganze Linie. Versagen. Versagen in der Familie, Versagen im persönlichen Leben, Versagen im Umgang mit sich selbst. Die können für andere beten, aber für sich selbst taugen sie zu gar nichts mehr. Sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Gott will, dass wir über unsere Persönlichkeit herrschen, über unseren Charakter, über unsere Seele. Und dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht. Dein Wille geschehe, Vater, hat Jesus im Garten Gethsemane gebeten. Es geht um die Verwirklichung der Herrschaft Gottes in uns, durch uns. Und da schwitzen wir, so wie Jesus, Wasser und Blut manchmal. Also wenn der das durchmachen musste, wenn der das, diese Prüfung bestanden hat, er schwitzte Wasser und Blut. Wie kann man Wasser und Blut schwitzen? Also man muss Herzinfarkt haben. Also so einen kalten Schweiß. Ich schaff's nicht mehr, ich kann's nicht mehr. Herr, hilf mir. Das war die Situation, in der Jesus im Garten Gethsemane stand. Er kämpfte um den Willen Gottes. Satan war hinter ihm her. Das ist die Situation. Auch hinter dir und hinter mir ist der Teufel hinterher. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast. Nicht nur die Ameise und die Spinne und was weiß ich, irgendein Vogel. Nein, der Teufel ist hinter uns her. Wir werden gepiesackt, gequält. Jesus wusste, das Kreuz ist da. Das Kreuz würde ich so gerne umgehen, aber es geht nicht. Es gibt keinen Weg, um das Kreuz zu umgehen. Denn nur über das Kreuz gibt es einen Sieg. Verstehst du mich? Und Jesus war ganz Mensch. Ihm blieb nichts erspart. Es gehört dazu. Weißt du, wir müssen sterben, ob wir wollen oder nicht. Uns wird das Sterben nicht erspart. Sogar die zwei Zeugen, die entrückt worden sind, die müssen wieder auf diese Erde zurückkommen, um zu sterben, steht extra in der Bibel. Also was nützt dir deine Entrückung? Der ganze Traum von der Entrückung, ich werde entrückt. Du kommst wieder zurück, um zu sterben, selbst wenn du entrückt worden wärst. Keiner wird entrückt. Wir müssen den Weg des Todes gehen. Schau jetzt auf ihr Ende. Bei Gott gibt es keine Ausnahme. Auch wenn wir die Gnade empfangen haben und die Gnade uns führt und leitet und so weiter, wir müssen den Weg des Todes gehen. Ich muss abnehmen und er muss immer mehr zunehmen in mir. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Die Herrschaft des Bösen. Wir werden geprüft auf Herz und Nieren. Alle Geschöpfe, die ganze Kreatur sehnt sich nach der Erlösung der Kinder Gottes. Wir werden geprüft. Auch Jesus wurde geprüft. Auch die Apostel wurden geprüft. Weißt du, da wird einem nichts erspart. Glaubensprüfungen sind da, aber diese Glaubensprüfungen machen uns stark, geben uns Kraft. Je mehr Prüfungen du in deinem Leben hast, denk nur an deine Prüfungen in der Schule. Weißt du, plötzlich kommt der Herr Lehrer rein und sagt, heute schreiben wir eine Testaufgabe. Und du hast gar nicht studiert, gar nicht gelernt. Aber du musst jetzt schreiben und du merkst es plötzlich in deiner Situation, plötzlich, da fällt dir so viel ein. Aber je mehr du manchmal gelernt hast, desto weniger fällt dir ein. Mir ging es oft so. Ich habe gelernt und gebüffelt und so weiter, auswendig gelernt, und dann stand ich da, habe ich nichts gewusst. Aber Gott sei Dank, wenn du überrascht wirst, dann fällt dir so viel ein, da bist du kreativ. Gerade in schwierigen Dingen werden wir, ja, von Gott zubereitet. Weißt du, wenn du dich groß auf die Prüfung vorbereitest, fällst du durch. Ich garantiere dir, ich weiß es aus meinem persönlichen Leben, auch geistlich. Wenn du weißt, jetzt kommt das und das auf mich zu, da fällst du durch. Aber wenn du nicht vorbereitet bist und plötzlich reingeworfen wirst, friss oder krepier, und dann plötzlich kannst du es. Ich denke nur an die biblischen Gestalten, die drei Jünglinge im Danielbuch. Plötzlich müssen sie in den Feuerofen, fallt nieder, bete das Standbild an. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Daniel, er geht in die Löwengrube lieber, und da bewahrt ihn Gott. Du siehst, Prüfungen mussten alle Menschen durchweg bewahren. Ich denke auch an Hiob. Satan versucht uns auf alle möglichen Wege und Irrwege. Satan probiert uns, wenn es uns gut geht. Satan probiert uns, wenn es uns schlecht geht. Glaubst du immer noch an Gott? Vertraust du immer noch dem lieben Heiland? Glaubst du immer noch an die Kraft des Heiligen Geistes? Und denk an Hiob, was er alles durchgemacht hat. Weißt du, und du kannst nicht für andere Leute sprechen, du musst für dich selber sprechen. Ja, ich weiß, mein Erlöser lebt. Wenn du die Wahrheit sagst, und ich habe das öfters erlebt in meinem Leben, wenn du je die Wahrheit sagst, dann verlierst du plötzlich Freunde, da sind sie alle weg, sind alle über den Berg, hast sie alle gesehen. Sag nur die Wahrheit, bekenn, also ich bin schwach, ich schaff's nicht, ich kann's nicht. Dann hast du die Freunde gesehen, denn die glauben immer, der an Christus glaubt, ist immer nur der starke Held. In dem Namen Jesus haben wir den Sieg. Von wegen. Sag, bekenn ehrlich, sag nein, es steht gar nicht so gut um mich. Weißt du, und dann sind sie alle frommen davongeflogen, ausgewandert in den Süden oder Norden oder wo auch immer. Wenn du die Wahrheit sagst, verlierst du viele Freunde, aber dafür gewinnst du die richtigen. Und für mich sind 5 echte als 500 falsche. Oder halbe oder drei Viertel. Glaubensprüfungen. Satan versucht uns, und ich will euch ganz schnell sagen, wie. Er versucht uns, indem er die Wahrheit verdreht, uns verwirrt, verunsichert, uns Zweifel einredet. Sollte Gott gesagt haben, ist das wirklich für dich, ist das für uns, ist das für jetzt und für hier? Der Teufel arbeitet immer mit Übertreibungen. Denk an Ananias und Sapphira. Arbeitet mit Statistiken. Guck mal, die haben, ach, was die jetzt für einen Zulauf haben. Und du? Was hast du? Bist ganz allein? Bei dir wächst nichts, bei dir gedeiht nichts, bei dir entwickelt sich nichts. Weißt du, und dann kommst du in Verlegenheit und dann fängst du wie David das Volk zu zählen. Aber ich sag dir eines, Gott zählt nicht, Gott wiegt. Gott wiegt. Halleluja. Gott wiegt. Gott zählt nicht. Bei ihm ist manchmal ein Einzelner mehr als die ganze Masse, als die ganze Welt. Weißt du? Gott liebt das Kleine, das Geringe, das Schwache, das, was nichts ist, damit wir zu Schanden machen, was etwas ist. Weißt du, der Teufel versucht uns ständig, permanent Komplexe einzureden. Das sind unsere Glaubensprüfungen. Und du willst Christ sein? Ja, ich will Christ sein und ich werde Christ sein und ich werde Christ bleiben. Ich werde mir nicht ausreden lassen, meinen Glauben an Jesus Christus. Auch wenn ich Komplexe habe und wenn ich nicht perfekt bin. Denn Gott schaut nicht auf meine Vollkommenheit, denn wir haben das Evangelium und da heißt es ist vollbracht. Was muss ich da noch groß tun? Der Teufel versucht uns zu erschrecken, zu schockieren. Weißt du, schau nicht auf die Menschen. Schau nicht, hör nicht, was die Menschen sagen, denn der Teufel versucht uns durch unsere Kollegen, Freunde, Nachbarn, durch unsere Lieben, durch unsere Verwandten, durch unseren Onkel, Vater, Mutter, durch unsere Kinder. Und du willst Christ sein? Schäm dich doch. Verstehst? Du benimmst dich nicht besser wie die Heiden da draußen. Wie die Atheisten. Verstehst? Du bist genauso ein Feigling, ein Schwächling, ein Versager. Und ich weiß, wir müssen ehrlich sein. Verstehst du? Wir sind auch oft Nichtwissende, Nichtkönnende. Das sind diese Prüfungen. damit wir eines lernen, Herr, ohne dich bin ich gar nichts. Ohne dich bin ich verloren. Der Teufel versucht uns schwach zu machen. Er versucht uns zu widersprechen, versucht unsere Seligkeit uns abzusprechen. Und du, was willst denn du? Ich weiß es, nach meiner Taufe kam ich nach Hause und meine Freunde, Kollegen, was ich habe erzählt, voller Euphorie, ich bin getauft, ich bin jetzt Kind Gottes, ich bin jetzt mit Gott verbunden. Und ich sage, was? Spinnst du? Schau dich doch dein Leben an, wie sieht dein Leben aus? Dein Leben ist nicht besser als unser Leben. Du gehst den gleichen Weg. Du musst genau das Gleiche tun wie alle anderen auch. Aber ich habe eines kennengelernt und eines entdeckt. Gott ist mit mir. Mit seiner Hilfe darf ich rechnen. Ich darf schwach sein. Weißt du, ich muss mich nicht schämen, wenn ich schwach bin bei Gott. Das ist nämlich das Gute. Ich weiß nicht. Verstehst du, in dieser Glaubensprüfung einfach zu sitzen und du sitzt vor diesem weißen Blatt Papier und kannst nichts schreiben, dir fällt nichts ein. Da schreibst du vielleicht nur noch einen Satz und das ist dann alles und dann bist du erledigt. Aber weißt du, bei Gott darfst du dumm sein. Entschuldigung. Die meisten Menschen haben das nicht begriffen. Die denken, sie müssen bei Gott immer intelligent sein, immer gebildet sein, immer einen Bibelspruch parat haben. Er steht geschrieben. Ja, bei Gott kannst du einfältig sein. Denn den Einfältigen, den Demütigen gibt er Gnade. Das ist, wie man die Prüfung besteht. Herr, ich weiß nicht. Ich gebe jetzt näher einen Zettel ab. Verstehst du? Hier nichts und hier nichts. Aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Ich weiß, wie das manchmal so komisch aussieht. Als junger Christ, ich musste so viel Negatives einstecken. Ich konnte den Leuten, ich wollte gerne Jesus bezeugen, Jesus bekennen, aber ich war der größte Feigling, der es überhaupt über die Erde gelaufen ist. Ich war zu schwach, über meinen Schatten zu springen. Diese Tage habe ich darüber gelacht, über meine kindliche Dummheit als junger Christ. Ich habe Traktate verteilt und weiß wie die in Amerika Zeitungen verteilen. Einfach über den Zaun geschmissen, so ein Zettelchen. Und plötzlich hält mich einer an. Und was haben sie mir rübergeschmissen? Ich habe gesagt, das müssen sie lesen. Es war ein Traktat, verstehst du, von Werner Heugelbach damals. Und ich habe mich geschämt, weißt du, in den Briefkasten zu verteilen. Ich habe lieber über den Zaun geschmissen. Und ich wurde dabei erwischt. Und du musst darüber nachdenken, wie man sich da so fühlt, wenn man erwischt wird. Was haben sie darüber geschmissen? Und dann muss ich bekennen, ein Zettelchen, das sollten sie lesen. Eine Einladung zum Gottesdienst. Weißt du, so habe ich angefangen, mein Glaubensleben in aller Schwachheit. Prüfungen, weißt du, sich lächerlich machen. Wer will sich von uns denn schon lächerlich machen für Jesus? Es reicht schon, wenn wir für uns selbst lächerlich machen, aber noch für Jesus lächerlich machen. Wer sich meine und meine Worte nicht schämt, heißt es in der Bibel, den will ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Der Teufel versucht uns immer wieder einzureden und zu sagen, guck mal, du wirst übernatürlich denken, reden, leben. Wo ist dein Leben? Schau doch deine Wirklichkeit an. Das spricht genau das Gegenteil. Ganze Bände. Da kommen dann die ganzen Dämonen und alles widerspricht dich. Deine Vision, wo sind deine Träume? Was du da gehabt hast, du hast geglaubt, du wirst König von, was weiß ich. Denk an Josef. Wo sind deine Visionen? Jetzt kommt der Träumer. Weißt du, so geht es im christlichen Leben. Du hast was geglaubt, was erlebt, was erkannt, was Gott hat dir was offenbart und plötzlich wirst du lächerlich gemacht. Jetzt kommt der Träumer und dann wirst du verkauft nach Ägypten als Sklave. Das ist das Ergebnis. Die Bibel ist voll von solchen Berichten. Ach, was will der Bursche da, dieser kleine David, der soll König werden. Ach, vergiss es. Der soll lieber Schafe hüten. Und so werden wir behandelt als Nothing, als Taugenichts, als Versager. So stellt der Teufel uns hin. Aber ich weiß, Gott hat einen Plan mit jedem Einzelnen von uns. Auch wenn der Teufel über dich und mich spottet. Das sind unsere Prüfungen. Wir müssen über unseren Schatten springen und gar nicht groß ernst nehmen, was der alles erzählt. Ist ja ein Lügner von Anfang an. Jedes Wort, das aus deinem Mund rausgeht, ist verlogen. Du kannst nicht, du wirst nicht, du schaffst es nicht, es geht nicht. Alles, was du sagst, wird nicht geschehen. Das ist alles nur Fantasie, nur Einbildung. Und jetzt musst du dich beweisen, dass es echt ist, dass es wahr ist, dass Gott zu dir wirklich gesprochen hat, dass du wirklich ein Kind Gottes bist. Dann lügt dir das Blaue vom Himmel herab. In Johannes Kapitel 8, Vers 44 heißt es, Satan ist ein Lügner von Anfang an, der Vater der Lüge überhaupt. Er versucht, dir irgendwie einzureden, Jesus, den hat es gar nicht gegeben. Überleg einmal, er ist ein Hurensohn, das steht im Talmud drin, das haben die Juden behauptet, die müssen ja wissen. Er sagt, der Vater der Lüge. Satan versucht, die Wahrheit zu verdrehen und irgendwie zu manipulieren, aber Gott ist es. Der gibt dir die Gewissheit, ich weiß, mein Erlöser lebt, mein Jesus lebt. Egal, was da passiert, Gott hat recht. Samuel Keller hat ein Buch geschrieben und das gefällt mir, schon ein altes Buch. Ist eigentlich schon längst überholt und die Bibel hat doch recht. Und die Bibel hat doch recht. Dieses Buch hat mich begeistert. Weißt du, die ganzen Beweise, dass Gott doch recht hat. Auch wenn alle Unrecht sprechen und sagen, das ist nicht wahr, das hat es nicht gegeben. Und die Bibel hat doch recht. Und für mich persönlich, und Gott hat doch recht. Halleluja. Wenn Gott spricht, ob durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist oder zu unseren Herzen, er hat recht. Auch wenn Satan lügt und sagt, das stimmt nicht, das ist nicht für dich, das ist für die damals vor 3000 Jahren gewesen, aber nicht für dich. Und jetzt gehst du die Prüfung, diesen Test ein und sagst, ja, ich glaube, ich verlasse mich auf Gottes Wort. Gottes Wort ist zuverlässig. Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen. Und er stützt sich drauf. Bei der Besiedlung Amerikas, Gore West, da ist ein Junge, der war unterwegs mit seinem Rucksack Richtung Westen, an der Seite von Amerika, und dann muss er im Winter diesen Fluss Mississippi überqueren. Das Wasser ist reißend, er ist nicht sicher, ist das Eis dick genug, tragt es mich oder trägt es mich nicht. Dann robbt er auf alle vier und krabbelt sich so über das Eis, dann weiß, wenn das Eis nicht trägt, also meine Länge, wird es schon halten. Und robbt so über das Eis und plötzlich kracht es. Und er denkt, lieber Gott, es ist meine letzte Stunde gekommen. Dann dreht er sich um, ein Pferdewagen mit Pferdeschlitten mit Holz beladen, jagt über den Fluss und er krabbelt auf alle vier. Und so sieht es oft auch bei uns in unserem Leben aus. Wir krabbeln auf alle vier und denken, oh, das schaffe ich nicht, das geht nicht, das funktioniert nicht. Und da kommt jemand anders, so wie Pastor Maturis oder andere Geschwister und Freunde, und die sagen, auf und davon und jagen über das Eis. Es geht. Es geht. Es geht, ihr Lieben. Und das ist die Glaubensprüfung. Plötzlich lesen wir ein Zeugnis, ein Bericht, eine Reportage. Der hat es geschafft und der hat es geschafft und bei dem war es möglich und der hat es gekonnt. Und dann bin ich begeistert. Ich bin begeistert über Zeugnisse. Wenn ich so lese, was Gott alles so getan hat, wie die geschafft haben mit Gottes Hilfe. Gott lässt sich nicht reduzieren, verkleinern. Er ist immer noch der große, mächtige Gott. Und hör die Zeugnisse von Menschen an, die es geschafft haben. Und schwarz auf weiß, wenn du sie liest in der Bibel, da liest du Zeugnisse immer wieder. Durch den Glauben, Hebräer 11, hat er es geschafft. Durch den Glauben haben sie es geschafft. Und wenn sie es nicht geschafft haben, ist auch kein Problem. Weißt du, wir denken manchmal, wenn man nicht schafft, das ist ein Problem. Nein, das hält uns nicht auf. Das macht uns, verringert nicht unseren Glauben. Wir machen weiter, auch wenn wir nicht schaffen. Und wenn der nicht schafft, denn wir wissen, eines Tages unterm Strich, der hat es doch geschafft. Halleluja, der hat es doch geschafft. Darum ist der Glaube in der Bibel der Schlüssel. Nach deinem Glauben wird es geschehen. Und die haben sich verlassen. Wir werden nicht nachgeben, auch wenn wir krepieren, auch wenn wir zerstückelt werden, auch wenn wir auseinandergerissen werden, auch wenn wir wilden Tieren vorgeworfen werden, auch wenn wir in den Ofen gesteckt werden. Wir werden nicht nachgeben. Wir bleiben stur. Christen müssen lernen, stur zu werden. Stur. Wir gehen nicht auf die Knie. Wir werden nicht kapitulieren. Wir werden nicht klein beigeben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Weißt du, wir haben etwas in uns. Und nur Heuchler, die nichts haben, nur Menschen, die leer sind, die keine Kraft, keinen Geist, kein, keinen Glauben haben, die geben nach, ja, ja, das kann schon sein. Nein, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Satan begehrt euer. Satan will uns erschüttern. Satan will die Jünger sieben und seichten, heißt es einmal in der Bibel. Also das kennen wir heute nicht mehr, was es ist. Aber auf jeden Fall, er will uns durchschütteln. Und du wirst manchmal ganz schön durchgeschüttelt. Glaubensprüfungen sind zu bestehen. Satan probiert immer Schritt für Schritt zu einer Salamitechnik. Der kommt nicht mit großen Dingen. Nein, der kommt mit kleinen Sachen zuerst einmal, mit Kleinigkeiten. So mit Härchen, mit Pickelchen. Verstehst du? Und versucht mit Kleinigkeiten. Er will sehen, wie weit er bei uns gehen kann. Wie wir reagieren. Am besten, dass du reagierst gar nicht. Also ich habe gelernt, bei negativen Dingen, ich reagiere gar nicht. Satan rutscht mir den Buckel runter oder leckt mir. Verstehst du? Das ist meine Philosophie. Das klingt komisch. Manche Leute sagen, das darf man gar nicht denken. Ja, doch, ich denke, der Teufel ist für mich nichts anderes wie ein Rindsvieh. Ein geschaffenes Wesen. Der hat keine Autorität. Ich bin von Gott installiert. Ich bin von Gott inspiriert. Von Gott erfüllt. Weißt du, der Teufel ist das nicht. Denn wir werden als Christen einmal über die Engel herrschen. Die Engel sind geschaffene Wesen. Und auch die Dämonen. Und die unreinen Geister. Also ich stehe drüber. Über alles Negative. Ich habe Autorität. Und ich lasse mir nichts bieten da. Aber der Teufel versucht, wie weit er gehen kann. Wir haben einen Hund gehabt, einen Pudel. Und so mehr, ein paar Mal ein Tier gehabt. Weißt du, und die Tiere versuchen immer wieder, wie weit sie gehen können. Sie betteln, die schieben dich am Bein und kneifen dich und so weiter und wollen sehen, wie weit du gehen kannst, wie weit du ihnen nachgibst. Und so ist auch der Teufel. Er testet uns, wie weit wir da so beigeben. Und dann guckt er nachher so dir in die Augen, die Nase läuft, und denkst, oh, der arme Kerl. Und dann erbarmt sich seiner. Du sollst dich dem Negativen dich nicht erbarmen. Du sollst dem Negativen hart bleiben. Das sind Glaubensprüfungen, wie man sie besteht. Nicht nachgeben, auch nicht mal den kleinen Finger geben. Denn wenn du dem Teufel den kleinen Finger gibst, nimmt er gleich die ganze Hand. Lass dich mit Teufeln nicht in eine Diskussion ein. Tulsa erzählt eine ganz tolle Geschichte. Die gefällt mir. Denn Tulsa erzählt immer Bau und der Teufel immer so seine Geschichten. Das sind alles seine Geschichten, gehen in die gleiche Richtung. Wenn du eine Geschichte kennst, weißt du alle Geschichten, wie sie ausgehen. Der Bau und der Teufel. Und da hat ein Bauer den Teufel rausgeschmissen. Er sagt, nimm alles, pack ein, was von dir ist und hau ab, verschwinde, ich will mit dir nichts zu tun haben. Nach einem Jahr kommt der Teufel wieder zu dem Bauern. Und er sagt, ja, du hast mich rausgeschmissen, ich bin auch gegangen, aber ich habe unter der Couch da unten noch meinen Handschuh liegen gelassen. Ich will es nur abholen. Und während diesen einen Handschuh abholt, legt er den zweiten da in der andere Seite, damit er nächstes Jahr wiederkommen kann. Und so arbeitet der Teufel. Er lässt immer wieder mal was liegen. Zwei Juden unterhalten sich, wie hat der Teufel die Sintflut überlebt? Eigentlich hätte der Teufel das Negative, das Böse, die Sintflut nicht überleben dürfen. Aber da war der Esel da. Und als der Noah den Esel in die Arche bringen soll, erzählt der Rabbiner, weißt du, dann haut er dem Esel so auf den Hintern und sagt, du alter Teufel, geh in die Arche. Und so hat der Teufel überlebt. Verstehst du? Und wir geben dem Teufel manchmal auch Raum. Wir geben ihm Ehre, du alter Teufel. Verstehen wir was? Gib ihm keinen kleinen Finger. Lass dich auf keine Diskussion mit ihm ein. Versuch nicht zu vergleichen dich mit anderen Leuten. Du bist du und weiter nichts. Alles andere darf dich gar nicht interessieren. Der Teufel versucht uns immer wieder, sich ins Gespräch zu bringen. Du alter Teufel, geh in der Arche. Und schon hast du den Teufel bei dir. In deinem Auto. In deiner Wohnung. In deiner Gemeinde. Oder wo auch immer. Der Teufel versucht mit Kleinigkeiten. So, mein Handschuh habe ich noch dort gelassen. Dort liegt es, ganz genau. Er versucht mit Lockvögel. Mit Fragestellungen, sollte Gott gesagt haben, sollte das wahr sein, sollte das stimmen. Und dann, so kommt die ganze Versuchung. Und jetzt musst du sagen, nein, ich bin überzeugt, so ist es. Egal, was du für Gefühle hast, für Empfindungen du hast, Du solltest dich nicht in Diskussion einlassen. Ist das wirklich möglich? Kann das sein? Ist das wirklich für mich? Wenn Gott sagt, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt, dann stimmt es. Dann ist mir vollkommen egal, was meine Gefühle sagen, was der Medizin sagt. Unheilbar krank. Vergiss es. Er kommt zu uns nicht mit großen Sünden, mit großen Versuchungen. Nein, mit Kleinigkeiten, mit Lappalien. Mit Bickelchen, mit Täuschungen. Weißt du, wenn er groß kommen würde, so wie ein Teufel wirklich aussieht, wenn du es sehen würdest, würdest du sagen, nee, danke, mit dir will ich nichts zu tun haben. Aber er kommt klein, wie ein kleiner Zwerg, scheinheilig und fromm, er schleimt, kommt sehr human. Das erkennst du gar nicht, das soll der Teufel sein? Nee, bitte, das kann gar nicht möglich sein. Das ist nur eine Lappalie. Weißt du, er kommt, so dass du ihn gar nicht durchschauen kannst. Er kommt mit Liebe, mit Frieden, mit Toleranz, mit Helfen, mit Gerechtigkeit. Verstehst du, mit Humanismus. So kommt der Teufel. Und wer möchte da nicht mit dabei sein? Der Teufel schleicht sich auf Katzenpfoten so an uns heran. Weißt du, ist ganz sanft. Und plötzlich ist er drin in der Stube. Mit guten Vorschlägen, sollte Gott nicht gesagt haben. Und so weiter. Denkt nur diese Versuche im Garten Eden. Wir sollen wachsam sein. Glaubensprüfungen sind zu bestehen. Und wir sollen auf die Kleinigkeiten achten. In der Bibel heißt es einmal, achtet auf die kleinen Füchse, denn die sind es, die den Weinberg verderben. Nicht die großen Elefanten und was weiß ich, Nashörner. Und große Büffel, nein, die kleinen Füchse sind es. Es ist so wichtig, dass wir die Methodik des Teufels kennen. Diese Versuchungsmethode, wie er an den Menschen arbeitet, wie er uns Menschen probiert. In der Bibel heißt es, der Teufel ist wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingt. Weißt du, der brüllende Löwe ist nicht gefährlich. Weißt du, der beißt nicht, der hat Angst vor dir. Geh nur auf ihn zu, der brüllt nur. Aber die Löwinnen auf der anderen Straßenseite, die auf dich lauern, wenn du in diese falsche Richtung rennst. Weißt du, der Löwe brüllt dort hinten und du rennst in die andere Richtung. Und genau im Rachen der Löwinnen. Und die Löwinnen sind es, die jagen. Du solltest aufpassen. Genau das Gegenteil tun von dem, was das Gebrüll dir sagt. Das Gejaule oder das Gequatsche. Denn die tun dir gar nichts, die können dir gar nichts tun, aber die Löwinnen auf der anderen Straßenseite. Weißt du, Tiere warten schon und fletschen mit dem Mund und der Teufel redet so stark, dass dein Mund so wässrig wird. Oh, heute Spargel essen, heute Schnitzel essen, heute das und so weiter. Weißt du, der Teufel versteht, Appetit bei dir zu wecken. Genau so ist es. Genau so ist es. Der Feind hat einige Methoden, wie er bei dir so den Appetit wecken kann. Das hört sich doch gut an. Ihr werdet sein wie Gott. Das ist doch prima. Also das wollte ich schon immer. Sein wie Gott. Und da siehst du, was dann passiert. Er weckt zuerst mal unsere Sinne. Und der Teufel versucht über unsere Sinne Geruchssinn. Die meisten Leute denken, es gibt keinen Geruchssinn. Und viele haben keinen Geruchssinn. Aber alles eigentlich, was wir aufnehmen, ist über den Geruchssinn. Weißt du, du sagst ja, wie funktioniert das? Die Nase, nein. Du riechst es und es geht im Blut, im Kreislauf, im Gehirn, dann weiter, Geruch. Und dann hören wir dann von Menschen, also der gleichen Geschmack und gleichen Geruch, verstehst du, und gleiche Linie, das entspricht dem Geschmack und so weiter. Und dann irgendwie durch irgendwelche Umstände merken wir plötzlich, das ist nicht mein Geschmack und nicht mein Geruch und nicht meine Linie. Der Teufel versucht uns da irgendwie so auf eine falsche Fährte zu bringen. Wie arbeitet der Feind? Er sind Prüfungen zu bestehen. Er arbeitet, indem wir schläfrig gemacht werden, leichtsinnig, leichtfertig. Ach, das ist alles harmlos, das ist nicht so schlimm. Aber es hat eine ganz starke negative Wirkung. Versucht uns mit Erschütterungen, Beunruhigungen, Ängsten und Drohungen klein zu kriegen. Was kann ich dagegen tun? Einfach wahrhaftig und ehrlich sein. Und immer das sein, was ich immer bin, nur zu mir selber stehen, das Leben verstehen, wie es wirklich ist und nicht gleich ein Drama draus zu machen, eine Tragödie. Huh, die Welt geht unter. Nein, die bleibt noch lange. Nicht gleich aus einer Mücke einen Elefanten machen. Das ist nämlich, was der Teufel möchte, was er bei uns erreichen möchte. Einen Elefanten aus einer Mücke, aus einer Ameise. Lernen, das Leben zu verstehen. Glaubenskrisen werden verursacht. Weißt du, wenn wir nicht richtig zu Gott stehen, nicht Gott nicht groß genug, nicht stark genug, nicht mächtig genug ist für uns, da kommen Glaubenskrisen. Paulus und die ersten Christen, die sind von den Juden zu Volksgenossen immer wieder angegangen werden. Ah ja, dieser Jesus von Nazareth, wovon ihr redet, das ist kein richtiger Gott. Moses, dieses Gesetz und die Gebote, das ist das, woran wir uns festhalten. Und es ist immer wieder mit der Tradition, der Teufel versucht uns wieder zurückzupfeifen. Das soll es nicht weitergehen. Die Botschaft, die ich hier im Monat Juni habe, ist, Gott geht weiter, Gott macht weiter. Gott ist nicht stehen geblieben bei irgendwo, bei damals, beim Berg Sinai, bei Berg Golgatha. Nein, es geht Ölberg und es geht noch weiter, viel weiter. Gott macht Geschichte. Deine ganzen Krisen, lass uns ganz ehrlich sein, werden von dem ganzen Pöbel durch Halberlöste verursacht, durch die ganzen frommen Schreihälse. Die machen so viel Reklame und so viel posten sie da und so viel Sprüche klopfen sie da. Durch die entsteht der ganze Zweifel. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Ist das wirklich wahr? Immer wieder dieses Pöbelvolk. Wenn ich allein wäre, ich hätte keine Probleme. Aber leider bin ich nicht allein, verstehst du? Da gibt es noch Geschwister, Brüder und Schwestern links herum. Da gibt es die Gemeinde. Und das macht mir Probleme, weil der ist nicht so, wie ich bin. Und ich muss lernen, nicht auf die anderen zu schauen, sondern allein auf Gott zu schauen. Die anderen ist gut, Gott segne sie. Gott bewahre sie und Gott sei mit ihnen. Aber ich muss mein Leben leben. Ich muss auch mein Leben sterben. Wenn ich sterbe, wird niemand dabei sein. Verstehst du? Und wenn er dabei ist, höchstens die Händchen halten, aber dann bin ich fort. Und der Teufel kommt nicht mit großen Versuchungen, sondern er macht uns nur den Mund wässrig. Hast nicht Appetit? Das schmeckt sehr gut. Oh, weißt du, das macht klug. Und versucht dich, deine Fantasie anzuregen, dich zu erinnern an irgendetwas von früher. Was ist so, arbeitet der Teufel. Er erinnert uns an früher, was damals mal irgendwann mal gewesen, deine Verletzungen. Er weckt deinen Appetit. Das sind die Glaubensprüfungen. Und ich muss mich immer wieder, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss mich immer wieder neu beherrschen. Einfach überwinden, nee, sagen Danke. Der Teufel benutzt unsere Unwissenheit. Er sagt dir, du, das ist so teuer, das kannst du gar nicht bezahlen, das kannst du dir gar nicht leisten. Der kommt auch so, auf diese Art und Weise. Und er sagt, du, auf dieser Welt gibt es nichts umsonst. Weißt du, und dann verlockt er und dann denkst du, was wird es kosten? Was muss ich hier investieren? Aber ich sage dir eines, halte dich an den Herrn, es ist vollbracht, es ist getan. Das Werk ist vollendet. Da ist nichts daran zu rütteln und zu tun. Auch der teuerste Spaß. Weißt du, es ist alles vollbracht. Der Himmel, die Herrlichkeit, das Große, alles steht dir offen. Du bist Kind Gottes. Und lass dir nichts vorgaukeln von dem Feind und vormachen und einreden und so weiter. Glaub nicht jeden Blödsinn. Das habe ich gelernt. Nicht alles zu glauben. Weißt du, wenn die Leute erzählen vom 7. Himmel, vom 9. Himmel und vom 10. Himmel, ich sage, mir reicht schon der 1. Himmel. Da habe ich schon große Probleme, dorthin zu kommen. Was wir brauchen in diesen ganzen Glaubensprüfungen, und die machen uns erst richtig stark, wenn wir bestanden haben, Geisterunterscheidung. Prüfe die Geister, sagt die Bibel. Denn nicht jeder Geist, der uns irgendwas einredet und suggeriert ist vom Heiligen Geist, auch wenn es noch so fromm klingt, denn wir haben in Philippi dann hier diesen Apostel Paulus und seinen Freund, die missionieren, und plötzlich da steht so ein Mädel auf der Straße und weiß, sagt, da sind Männer des lebendigen Gottes, die müsst ihr unbedingt hören. Ist da was verkehrt an der Prophetie? an dieser Weisung? Meines Erachtens gar nichts. Ich habe keine nichts Negatives, nicht mal ein Komma gefunden, was negativ wird. Das sind Männer des lebendigen Gottes, die müsst ihr hören. Und dann hat Paulus gesagt, Weib, du, wir brauchen deine Reklame nicht. Auch wenn es wahr ist, auch wenn es stimmt. Wir wissen, dass wir Männer Gottes sind. Wir brauchen nicht von dir als Wahrsager, Wahrsagerin einen Kommentar. Wir wissen, dass wir den Heiligen Geist haben, dass wir Männer Gottes sind, dass wir Gott dienen. Satan fahr aus und plötzlich ist bei der Spucke weg. Plötzlich hat sie Frosch im Hals. Plötzlich kann sie gar nicht mehr weissagen. Die Leute, ihre Herren, die haben kein Geld mehr. Die wenigsten wissen, wie man Geister testet. Weißt du, du musst lernen, Geister zu fangen und sie festzumachen und den Geistern zu widersprechen und zu widerstehen. Weißt du, du brauchst als Christ keine Weissagung und Wahrsagung und Weibsagung und wie diese Dinge alle heißen mögen. Du hast den Heiligen Geist. Du hast die Bibel. Schwarz auf weiß. Da muss dir niemand sagen, du bist ein Kind Gottes. Der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich ein Kind Gottes bin. Mir muss niemand sagen, ich bin Kind Gottes. Oder mir stehen die ganzen Verheißungen Gottes zur Verfügung. Apostelgeschichte 16,16. Dieses Mädchen mit diesem Wahrsagergeist. Weißt du, Paulus entlarv das Weibstück. Und weißt du, stell dir mal vor, sie wäre in die Gemeinde reingekommen und Paulus hat gesagt, guck mal, das Mädel weiß wirklich, dass wir vom Heiligen Geist sind. Was glaubst du noch, wie die Gemeinde durcheinander gebracht hätte? Und so viele charismatische, pfingstliche Gemeinden sind chaotisch und durcheinander durch solche Weibsagungen. Und haben Haufen Probleme, mit denen werden sie nicht fertig. Viele Christen wissen nicht, was Spiritismus ist. Das ist, wie man Glaubensprüfungen besteht. Lass nicht weissagen. Verstehst du? Prüf die Weisung. Ist die von Gott? Weißt du? Und viele fahren voll ab. Oh, der Herr hat geredet. Der Heilige Geist hat gesprochen. Ich pfeife drauf. In aller Liebe. Der Heilige Geist spricht in der Bibel. Der Heilige Geist spricht zu mir. Ich brauche nicht diese ganzen, der Heilige Geist hat mir gesagt und gesprochen. Und ich muss auf den Heiligen Geist warten und den Heiligen Geist fragen. Ich frage nicht den Heiligen Geist, Entschuldigung. Verstehst du? Der Heilige Geist sagt mir, Johannes, das ist richtig, das ist falsch. Und dann muss ich nicht irgendwie religiös werden und Spiritist werden. Weißt du, am Schluss, diese Geisterbefrager, die fragen dann Verstorbene noch womöglich, Esoteriker. Aber Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern Gott ist ein Gott der Lebendigen. Und wer Totengeister befragt, sagt wehe, sagt die Bibel wehe. Weißt du, die sind betrügerische Geister, die fahren ab, was weiß ich. Das sind Glaubensprüfungen. So viele Christen fahren auf die Teufel ab und merken gar nicht, die denken, das ist der Heilige Geist. Es ist ein Lügengeist. Und Gott sagt, und in der Bibel heißt es einmal, und von Gott ging ein Lügengeist aus. Ich war geschockt, als ich das gelesen habe in der Bibel. Ein Lügengeist geht von Gott aus. Wie kann das möglich sein? Und dann habe ich versucht nachzudenken. Lieber Gott, wie geht von dir ein Lügengeist aus? Du bist doch ein wahrhaftiger Gott. Du sprichst die Wahrheit. Wie geht von dir ein Lügengeist aus? Und wenn ich die heutige ganze Verschwörungstheorien höre und alles mögliche, was so Land auf Land ab geschieht, ist ein Lügengeist. Schau, von der Sonne gehen nur gute Strahlen aus, aber das Ozonschicht, die ist beschädigt. Und wenn die Ozonschicht nicht gut ist, das, was hier rüberkommt, kriegst du Hautkrebs. Das, was dir Leben erzeugen sollte und Leben geben sollte, das erzeugt Hautkrebs am Schluss. So ist es. Wenn du nicht unter dem Schutz des Höchsten bist, nicht unter dem Schutz Gottes bist, dann kriegst du einen Lügengeist. Und du gehst in die falsche Richtung. Das Ozonschicht ist so wichtig für unser persönliches Leben, damit wir nicht auf dem Lügengeist oder betrügerische Geister abfahren. So viele Christen, ich bin so traurig, so geschockt, fahren auf Lügengeister ab. Sie denken, das ist der Heilige Geist. Pfui Teufel. Entschuldigung. Und die wundern sich, wenn es ihnen nachher schlecht geht, wenn sie krank werden, wenn sie umfallen, oder was weiß ich, dann nicht mehr weiter können und im Glauben schwach werden. Löse dich von diesem ganzen Totenkult und Totengeistern und Wahrsagergeistern. Weißt du, dieses Mädel hat nichts Verkehrtes gesagt. Das sind Männer des lebendigen Gottes, sie predigen das Evangelium. Das war vom Heiligen Geist. Also ich hätte frei weg, wenn ich auf der Straße der Frau zugehört hätte, gesagt, das ist vom Heiligen Geist, was sie dabei sagt. Aber das war vom Teufel. Du siehst, auch der Teufel kann weissagen. Und ich sage, pass auf, prüfe die Geister. Weißt du, der Teufel versucht, unser Leben zu vergiften, zu beeinflussen, und zwar negativ sein, zu beeinflussen. Deshalb Glaubensprüfungen, Bewährungsproben sind da, damit wir nicht alles glauben. Also in den letzten 50 Jahren habe ich eines gelernt, nicht mehr alles zu glauben. Sehr kritisch zu sein und lass es. Lass es. Wenn die das glauben wollen, sollen sie es mitnehmen und nach Hause gehen. Das wird ihnen nicht, sich nicht auszahlen, das wird sich nicht rentieren. So vieles. So vieles, was ich so in meinem Dienst erlebt habe, hin und her, seitdem ich hier in Berlin bin, ist das ganz schlimm. Die Berliner, meines Erachtens, Gott möge vergeben, dass ich so denke, aber die sind alle durchweg versaut, durch Esoterik, durch Spiritismus, durch Magie. Die sind versaut. Und die merken das nicht einmal. Und wenn du denen sagst, bist du der böse Bub, bist vom Teufel für sie. Aber dabei sind sie selber vom Teufel und merken es nicht. Wir sollen es überwinden, das Böse, das Negative, und sagen, ich glaube nicht alles. Und wenn es vom Herrn ist, dann wird es wirklich geschehen. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Das kommt, wenn es wirklich von Gott ist. Und dieser Paulus in Philippi hat es mehrere Tage zugehört. Die sagt, nee, das geht mir auf die Nerven. Dieses Gequatsche da, das sind Männer des lebendigen Gottes, das geht mir auf die Nerven. Und alles, was nicht von Gott ist, geht dir, geht mir, geht uns auf die Nerven, in aller Liebe. Mensch, es reicht mir doch, hör doch auf mit diesem Gequatsche, verstehst du? Es reicht mir. Vielleicht merken das viele nicht. Das geht mir auf die Nerven. Mir geht es auf die Nerven. Aber weißt du, was ich mache? Hier rein und da raus. Wie so Schnuppe. Ich habe nichts davon. Ich kann mir auch dafür nichts kaufen. Das ganze Gefasel. So, wie bestehe ich meine Glaubensprüfung? Ein paar Tipps. Überwinde den Stolz. Stolz. Der Heilige Geist hat mit mir geredet. Vergiss es. Wenn der Heilige Geist mit dir geredet hat, bist du ganz klein. Bist ganz demütig. Bist kleines Würstlein. Verstehst? Da schämst du dich, dass der Heilige Geist zu dir geredet hat. Das ist nichts Besonderes, wenn der Heilige Geist zu dir redet. Weißt du, wenn der zu mir und zu dir redet, das bist du gar, da bist du gar nichts mehr, da bist du null. Bist du eine Null. Überwinde deinen Stolz. 1. Mose 37, Vers 5. Das ist, was dich zu einem Überwinder macht. Josef hatte einen Traum. Den erzählte er seinen Brüdern dort, heißt es bei mir in 1. Mose 37. Und da hassen sie ihn noch viel mehr. Ich sag dir eine Wahrheit, ob du es glaubst oder nicht, mir ist vollkommen egal. Erzähle nicht, wenn der Heilige Geist zu dir geredet hat, behalte es für dich und halt's Maul. Entschuldigung. Sei still. Josef hatte nur Probleme bekommen, weil er seinen Mund nicht gehalten hat. Der Herr hat zu mir geredet. Der Herr hat mir einen Traum geschenkt. Der Herr hat mir gezeigt. Der Herr hat mir offenbart. Ja, der Herr. Er hatte einen prophetischen Traum. Er war für was Großes bestimmt, aber das hätte der Kerl für sich behalten sollen. Das war für ihn. Ihm fehlte es an Weisheit. Und den meisten Charismatikern und Pfingstlern fehlt es an Weisheit, in aller Liebe. Sie sind Dummköpfe, Entschuldigung. Sie erzählen, ich habe eine Vision, Gott ist mir erschienen, der Herr ist mir begegnet, ich habe sie in der Bibel entdeckt. Weißt du, Josef konnte seine Vision nicht für sich behalten. Seine Berufung, das war eine Gnade. Das war ein Wunder. Er hatte eine Bestimmung. Aber er sollte selbst festhalten für sich. Ich weiß, Gott will mich in diese Position bringen. Aber er konnte das nicht für sich behalten. Und das ist ein großes Problem bei den meisten Christen. Die können das, was Gott ihnen gesagt hat, hier im Herzen offenbart hat, für sich behalten. Und mit sich ins Grab zu nehmen. Es geht niemand was an. Und wenn du das erzählst, natürlich, kommst du ins Gefängnis. Wunder dich nicht, wenn du ins Gefängnis kommst. Weißt du, dort konnte sein Stolz ganz schön abbauen im Knast. Puh, vergessen, übersehen, als Sklave verkauft. Josef konnte sich dort im Knast bewähren, im Hause von Potiphar, wo auch immer. Er konnte sich bewähren, dieses Abbauen. Verstehst du, jetzt willst du, wo ist dein Königtum, wo dein Königreich? Wo ist das Große, was du da geschaut hast? Weißt du, Glaubensprüfungen. Ich spreche dort, wie man sich bewährt. Jetzt geht er ganz unter. Vergessen. Vergessen. Und gegessen. Weiter, wenn ich so den Josef anschaue. Er war gut aussehend. Sah prima aus. Aber er musste das alles hergeben, loslassen. Darauf verzichten. Und erst als er seine Gefängnistests bestand, dann wurde er wieder von Gott gefördert. Und erst wenn du deine Tests bestehst, wirst du wieder vom Heiligen Geist gefördert und wieder aufgebaut und kommst in deine Position, in die du hineingeboren werden solltest. Hinein, wenn du diese Charakterprüfung bestanden hast, diese Tests, dann wird Josef zum Herr über Ägypten, dann liegt alles zu seinen Füßen, aber er muss jetzt erst diese Tests bestehen. Er ist vollkommen entblößt, der ist nämlich nach Ägypten verkauft worden als nackter Junge, der ist mitgelaufen, angekettet da hinter den Ismaeliter, aus der Traum. Und dann kannst du nachlesen, wie das alles so geschieht in diesem Test. Weißt du, es geht nicht mehr um unser Wohlsein, sondern der sitzt im Knast und er ist unwohl. Nicht mir das Wohl, wie das Wohl in dem Herrn. Verstehst du? Wir singen so schön und sind so schön Gott ergeben. Weißt du, wenn Gott dich testet auf Herz und Nieren, dann vergeht ihr Hören und Sehen. Ich weiß, wovon ich rede. Und dann erst kommen wir in unsere Bestimmung. Wenn Gott uns Erfolg schenkt und so weiter, zuerst einmal müssen wir ganz tief sinken. So tief kannst du gar nicht fallen. In deinem Geist, in deiner Fantasie, in deiner Vorstellung. Josefs Geschichte ist eine Geschichte voller Prüfungen und Schwierigkeiten und Tests. Eine schwierige Geschichte. Er hat das Zeugnis behalten und der Herr war mit ihm. Der Herr war mit ihm. Und darauf kommt es an, dass du deine Tests bestehst. Gott hat einen Traum für dich, auch für dein Leben und für deine Geschichte. Seine Gedanken sind anders, viel höher und viel großartiger, aber die kann Gott erst realisieren in unserem Leben, in deinem und meinem Leben, wenn wir im Knast sitzen, was es auch immer heißt. In ein paar Minuten feiern wir Abendmahl. Verstehst du? Da denke ich immer an die Geschichte. Und Jesus wurde verraten. Jesus wurde von seinen besten Jüngern, vom Judas Iskariot, verraten. Der die Kasse führte. Sein bester Freund hat ihn verraten. Ich verkaufe ihn. Und die Menschen haben sich gegen Jesus verschworen. Und plötzlich sind sie alle abgehauen. Und der, wo es am lautesten geschrien hat, ich nicht, der war als erstes, der den Herrn verleugnet hat. Hat die Prüfung gar nicht bestanden. Und Jesus wurde dann als Gotteslästerer hingerichtet. Er wurde nicht als der Sohn Gottes hingerichtet. Oder dein und mein Heiland, vergiss es. Er wurde als Gotteslästerer hingerichtet. Und der hat Gott gelästert, gibt sich aus als der Sohn Gottes. Die Sadduzäer und die Pharisäer, die damals an der Macht waren, die schmähten, misshandelten ihn, spuckten ihn an. Das ist Jesus, das sind diese Glaubensprüfungen, die du und ich durchmachen müssen. Wir werden angespuckt, wir werden geschmäht, wir werden verachtet, so wie Jesus. Warum soll es dir jetzt besser gehen wie dem Heiland? Überleg einmal. Und sie haben ihn verurteilt, zum Tode sogar. Diese Pharisäer und Schriftgelehrten haben Jesus nicht erkannt, dass er der Sohn Gottes ist. Und auch heute, weißt du, der Teufel sagt, das sind Männer Gottes, die sollte unbedingt hören. Wenn der Teufel erkennt dich nicht als Christ, der sagt, du bist ein Heuchler, ein Spieler. Verstehst du, du machst was vor. Aber trotzdem, bleib stehen. Bleib stehen. Auch wenn alles gegen dich spricht. Auch wenn das Grab versiegelt wird, verstehst du, und du kommst nicht mehr raus. Und doch, Halleluja, und doch, wir sind Überwinder durch den, der uns stark macht, Jesus Christus. Wir sind in der Endzeit. Und ich werde die nächsten Tage über Endzeit sprechen. Ist Offenbarung Kapitel 13, Vers 11 bis 17. Das Mahlzeichen des Tieres. Ohne dieses Zeichen www oder Computer und die ganze Computertechnik, da wirst du weder kaufen noch verkaufen können. Heute läuft ohne Computer nichts mehr. Das Mahlzeichen des Tieres, das wird kommen. Er redet wie ein Lamm, dieses Tier, dieses Unwesen zu schreien. Weißt du, wir brauchen das, diese große Möglichkeit der Technik, wir brauchen das. Er tut große Zeichen, verführt Menschen, die auf der Erde wohnen. Eigentlich niemand kann sich mehr entziehen dem Computer. Man kann weder kaufen noch verkaufen, ohne Internet zu haben. Was? Sie haben noch kein Internet? Verstehst du? Es gibt kein Telefonbuch mehr oder sonst was. Wenn du was brauchst, musst du ins Internet gehen und dort suchen. So weit sind wir schon. Die alte Omi oder Opa kann nicht mehr weiterleben. Er ist angewiesen auf Internet oder jemand, wo er dieses Internet hat. Viele Christen, die verstehen das nicht, diese Glaubensprüfung. Auf uns kommt eine ganze Lawine großartiger Glaubensprüfungen. Wie werden wir das bestehen? Weißt du, Jesus hat uns einige Tipps gegeben. Seid klug und seid ohne falsch. Und ich schicke euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Weißt du, was das alles heißt? Lass dich nicht fressen. Wir leben in einer reellen Welt. Klug und ohne falsch zu sein. Wie ein Schaf unter den Wölfen. Die fletschen mit den Zähnen. Die wollen dich fressen. Die wollen dich fangen. In der Endzeit, verstehst du, wird das nicht mehr so sein, wie es bisher war. Bisher konntest du dich entziehen und sagen, gut, ich bin alternativ ein Aussteiger. Ich gehe jetzt ins Ausland, wandere aus irgendwo hin nach Sibirien. Das gibt's nicht mehr. Auch in Sibirien wirst du erfasst. In der Endzeit kannst du nicht mehr nach dem gehen, was die Kirchenpfaffen und Leute sagen, was die Religiösen sagen. Du musst deine eigene Meinung, deinen Kopf einschalten. Und du musst deine eigene Meinung haben. Offenbarung 13, liest mal das. Weißt du, heute ist dieses Thema aktueller denn je. Wir sind schon so vernetzt, so durchschaut. Nur Blöde begreifen das nicht. No, das geht mich nicht. Ach, weißt du, das ist noch weit weg. Du bist schon verkauft und vermarktet. Du musst nur in dein Smartphone dich unterhalten und sagen, wir suchen das und das und das. Und plötzlich hast du dann laufend Werbung von dem und dem. Weißt du, du musst über dich selbst Bescheid wissen und sagen, ich bin der Herr über mein Leben und nicht der Computer und nicht die Technik und nicht die Menschen und nicht die Regierung und nicht die Kirche und nicht die Gemeinde. Ich. Du musst wieder Egoist werden. Aber die meisten haben das nicht mehr gelernt. Können es nicht mehr. Die sagen, dass du bist ein Egoist. Ja, du musst ein Fanatiker werden. Und sagen, ich gehe meinen Weg, mich interessiert links und rechts nicht, was die Leute tun. Weißt du, du musst Herr sein über dein Leben. Nicht, dass die Ärzte dich beherrschen. Da wirst du plötzlich angerufen, ja, sie sollten wieder zum Doktor kommen. Sie waren schon lange nicht mehr bei uns in der Sprechstunde. Du gehst zum Arzt, wenn du zum Arzt gehen willst, verstehst du? Und fühlst, jetzt ist soweit, das müsste ich schon wahrscheinlich. Bald ist soweit. Dass die Softwarekonzerne dir die Richtung vorgeben, in welche Richtung du marschieren sollst, nach links oder nach rechts oder vorne oder hinten. Weißt du, Datenschutz, das ist alles nur Quatsch, was man heute redet vom Datenschutz. Alles nur fromme Lüge. Wir haben eine Welteinheitsreligion, die ist auf Vormarsch. Ich bin schockiert, Pfingstler, Charismatiker, die gehen nach Rom und entschuldigen sich, dass Martin Luther überhaupt gelebt hat. Dass es Reformation gab, dass es Spaltgeist gewesen und so weiter, das war Lieblosigkeit, die entschuldigen sich. Weißt du, du musst deine eigene Meinung bilden, Glaubensprüfung, das ist viel mehr. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Und wir sind schon mittendrin und schon drüber hinaus, glaube ich. Alle Religionen glauben an denselben Gott. Gewiss, Allah ist auch Gott. Krishna ist auch Gott. Aber es ist ganz anderer Gott, nicht der Gott und nicht der Heiland, unser Jesus Christus. Die Juden glauben auch an irgendeinen Herrgott, dass sie nicht mal ausschreiben können. Sie schreiben nur G, Komma und dann TT, weil sie zu feige sind, Gott auszuschreiben und so dumm dazu. Die ganze Welteinheitsreligion und alle religiösen Verschmelzungen sind vom Teufel gewollt. Sind alles gewollt. Weißt du, du musst deinen Gott kennen. Deinen Jesus, deinen Heiland, deinen Heiligen Geist. Und wenn du den nicht kennst, bist verloren, bist geliefert. Die Heuchler hier, weißt du, für mich sind die Bischöfe hier, die christlichen Bischöfe, die größten Heuchler überhaupt. Da stehen sie mit auf dem Ölberg da oder Tempelberg, da stecken sie ihre Kreuze in die Tasche, damit sie nicht auffallen und niemand verletzen, weder die Juden noch die Moslems, verstehst du, und da marschieren sie über den Tempelberg. Das sind die größten Heuchler. Ich halte von diesen Burschen nichts mehr. Für mich interessiert nur die Bibel, das Wort Gottes. Und die anderen, lass sie laufen, lass sie springen. Weißt du, die werden dich nicht verteidigen, die werden dich ans Messer liefern, wenn es soweit ist. Die werden sagen, guck mal, der Pastor Matutis, der glaubt noch an die Bibel, der glaubt noch an Jesus Christus. Du kannst ja vor diesen ganzen frommen, religiösen Leuten über Gott reden, wie über Wetter und Auto und Geld. Passiert nichts, aber sag was über Jesus, gehen gleich die Jalousien runter. Da weißt du, woran du bist. Weißt du, das Schlimmste dabei ist, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wie der verschlinge. Das Problem heutzutage ist, der Teufel brüllt nicht mehr. Das ist ein ganz lieber Kerl, ganz netter, den kannst du streicheln. Und das ist das Gefährliche. Weißt du, früher wusstest du, dass es KGB, Securitas, Stasi, der Teufel, verstehst du, das wusstest du. Aber heute weißt du nicht mehr, weil du so zahm und so lieb bist. Der schleimt. Der Teufel brüllt nicht mehr. Und das ist gefährlich. Also ich möchte lieber herausgefordert werden und wissen, wo ich dran bin. Anstatt, dass ich so zahme Tiere mich abgebe. Weißt du, der Teufel ist dressiert. Als ich in Indien war, ich glaube, ich habe jetzt noch irgendwo ein Foto, da gehe ich mit einem Bären spazieren, richtigen Bären. Verstehst du, da konnte man ein bisschen dem Mann Geld geben, kannst den Bären an die Leine nehmen und mit dem Bären spazieren gehen. Sieht toll aus. Und so viele gehen mit dem Teufel spazieren, sie merken es gar nicht, dass es der Teufel ist. Ich habe schon Angst gehabt, der könnte ja aggressiv werden, der könnte Blut an mir riechen. Verstehst du, wenn so ein wildes Tier mal Blut riecht, wird er aggressiv wieder. Und so viele. Da gab es doch einen irgendwo, da hat auch so ein Löwen sich gehalten, bis sich irgendwo mal verletzt hat und plötzlich ist der Löwe aggressiv geworden. Du musst nur verletzt werden. Glaubensprüfungen zu bestehen. Glaubensprüfungen machen dich stark. Jesus predigte die ganze Zeit im Tempel. Und so weiter, haben sich die Leute nicht getraut, an ihn ranzugehen. Aber als die Zeit erfüllt war, und wir sind in der Zeit, wo der Teufel sich an uns dranwagen kann, vielleicht bis jetzt bist du beschützt worden, bewahrt worden durch die Gemeinde, durch die Geschwister, durch was weiß ich, aber irgendwann hört die Bewahrung auf. Die Sadduzäer und die Pharisäer haben sich gefürchtet, Jesus zu verhaften, aber irgendwann, als er Judas verraten hat, und das ist das Schlimmste gewesen, Judas musste Jesus verraten und sagen, das ist der Pakt ihn. Und du wirst auch Geschwister in deiner Umgebung finden, deine Familienangehörige vielleicht oder Verwandte, wenn auch immer, mir ist vollkommen egal, die werden verraten. Der betet auch noch. Der singt auch noch die Psalmen. Der liest auch noch das Neue Testament. Das Alte Testament kannst du lesen. Da passiert dir nichts. Da sind die Juden sogar noch begeistert, wenn du das Alte Testament liest. Aber lies ja nicht das Neue Testament. Das ist gefährlich. Und es ist gefährlich auch. Das deckt alles auf. Die Evangelien vor allem, was da drin steht. Jesus predigte ungeniert, bis ihn irgendjemand verraten hat. Und irgendjemand wird auch dich und mich und uns verraten. Glaub mir das. Wir können ganz nett und lieb sein, aber irgendwo wird die Bombe platzen. Und da heißt es, sei stark und unerschütterlich. Sei mutig und kühn. Josua Kapitel 1. Sei unerschrocken, geh durch den Jordan. Geh in das gelobte Land. Nimm das Land ein. Und glaub doch nicht, dass wenn du Christ bist, dass alles offen ist und die auf dich warten. Die warten nicht auf dich. Die Kananiter warten nicht auf dich. Du musst es im Glauben wagen. Im Namen Jesu Christi. Glaubensprüfungen müssen da sein und Spaltung muss da sein, damit sich das Echte und das Wahre sich herauskristallisiert. Und Glaubensprüfungen machen dich und mich uns stark. Und ich bin Gott so dankbar für diese Glaubensproben, wo ich einfach mal unten durch musste, wo mir nichts erspart blieb. Ich bin Gott dankbar. Ich bin Gott dankbar für diese Glaubensproben. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke, dass dein Wort Kraft und Leben ist und Geist ist. Und du erfüllst deine Verheißung, deine Zusagen in unserem persönlichen Leben. Ich danke dir, Herr Jesus, von ganzem Herzen, dass du meine Geschwister jetzt stark machst in dieser Endzeit, in der wir leben. Wir müssen nicht verzagen, wir müssen nicht verzweifeln, wir müssen nicht klein beigeben, wir müssen nicht rückwärts schauen. Nein, wir können vorwärts schauen. Wir wissen, der Herr, der mit uns bis heute gegangen ist, der wird auch weiter mit uns gehen. Halleluja, Halleluja. Heiland, du stärkst meine Geschwister, wo sie auch immer sind in diesem Augenblick. In Jesu Namen. Amen.